Wir unterhalten uns darüber, wer der Heilige Geist ist und was er in unserem Leben tun möchte. Wir haben gesagt, der Heilige Geist ist Gott und der Heilige Geist ist persönlich. Er ist eine Person, deswegen können wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und dann letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, wie der Heilige Geist ist. Nämlich er ist so wie Jesus. So sehr, dass Jesus hier in Johannes 14 sagen konnte, ich komme zu euch, im Vers 18, er kommt zu uns durch die Person des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist ist eine wunderbare Person, eine attraktive Person, eine begehrenswerte Person. Und dann haben wir letztes Mal auch so einen kurzen Überblick gemacht darüber, was der Heilige Geist in unserem Leben tun will. Und um es auf den Punkt zu bringen, im Wesentlichen, der Heilige Geist will uns zu Jesus ziehen, uns auf Jesus hinweisen. Er will Jesus und sein Leben in unserem Leben hervorbringen oder in unser Leben bringen. Er will den Charakter Jesu in uns hervorbringen. Er will uns Jesus ähnlich machen. Also es dreht sich alles um Jesus. Er will unser Beistand sein, unser Helfer sein, unser Tröster sein. Er will uns leiten, er will uns stärken, er will uns in die Wahrheit führen. Will uns zu Zeugen Jesu machen und wir hatten so eine ganze lange Liste letzte Woche. Heute wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie wir wachsen können in der Beziehung mit dem Heiligen Geist oder verschiedene Arten der Beziehung, die wir mit der Person des Heiligen Geistes haben können. Verschiedene Erfahrungen mit dieser Person des Heiligen Geistes. Na, wir haben auch auf menschlicher Ebene verschiedene Arten der Beziehungen mit unterschiedlichen Intensitäten, mit unterschiedlichen menschlichen Personen. Also zum Beispiel, du kannst im Zug sitzen und da ist eine Person, die setzt sich neben dich. Das ist eine gewisse Art der Beziehung. Nicht sehr eng, nicht sehr nahe. War gerade platzfrei neben dir, jetzt sitzt die Person neben dir. Oder du hast eine andere Art der Beziehung mit deinem Chef. Oder mit deinen Kollegen oder mit deinen Sportsfreunden, mit den Geschwistern in der Gemeinde. Und eine andere Art von Beziehung mit deiner Mama, deinem Papa, deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern. Also es gibt verschiedene Arten von Beziehungen. Und eine Beziehung ist auch nichts Starres. Beziehungen sind dynamisch, Beziehungen können sich verändern, können sich vertiefen oder auch verfremden. Wir können sogar unterschiedliche Arten der Beziehung haben mit derselben Person. Sagen wir mal mit dem Chef. Am Arbeitsplatz ist er mein Chef. Vielleicht ist er im Betriebssport dein Sportsfreund. Vielleicht sogar dein Teamkollege. Und vielleicht verkaufst du so nebenbei noch so Nahrungsergänzungsmittel. Vielleicht ist er da dein Kunde. Und auch wieder eine andere Art der Beziehung. Vielleicht schließt du sogar Freundschaft mit deinem Chef und ihr fahrt gemeinsam auf Urlaub, dann seid ihr Freunde. Ist wieder eine andere Art der Beziehung mit derselben Person. Oder ihr, die ihr verheiratet seid, denkt an die Beziehung mit eurem Partner. Ich gehe mal davon aus, dass die sich verändert hat mit dem Lauf der Zeit. Ich habe von der Jennifer zuerst mal nur gehört. Über die Christa, eine gute Freundin von ihr, die hier mitgearbeitet hat in der Gemeinde, die hat mir von der Jennifer erzählt. Und das hat schon mein Interesse geweckt. Hat was Gutes erzählt über sie, hat gut über sie gesprochen. Und dann irgendwann habe ich sie persönlich kennengelernt. Wir waren bei einem Abendessen mit einer größeren Gruppe von Leuten zusammen und ich bin neben ihr gesessen und ich fand sie ziemlich süß und sympathisch. Und dann habe ich so zaghafte Versuche unternommen, sie besser kennenzulernen. Es hat dann ein bisschen länger gedauert, aber schließlich kamen wir an den Punkt, wo wir Freundschaft geschlossen haben. Und dann mit der Zeit ist so dieser Entschluss in mir gereift, ich möchte mein Leben mit der Jennifer verbringen. Und dann am 22.03.2009 war ein Tag, der unser Leben und unsere Beziehung für immer verändert hat. Was ist da passiert? Da haben wir eine Hingabe gemacht aneinander. Wir haben geheiratet. Und dadurch sind wir eins geworden vor Gott. Und ich erfahre jetzt eine Intimität mit der Jennifer, die ich mit sonst niemand anderen erfahre. Und ich kann sagen, heute ist meine Beziehung mit der Jennifer eine ganz andere, eine tiefere als an diesem Abend in einem Restaurant vor, weiß nicht, einigen Jahren. Aber selbst heute ist unsere Beziehung noch dynamisch. Mal sind wir uns näher, mal sind wir uns weniger nah. Und oft liegt das an meiner Haltung ihr gegenüber. Ich kann der Jennifer vertrauen oder ich kann der Jennifer nicht vertrauen. Ich kann sie verletzen und sie enttäuschen oder ich kann ihr eine Freude machen. Also dynamische Beziehung. Wir können uns zoffen oder wir können miteinander ins Bett gehen. Beziehungen mit derselben Person. Also menschliche Beziehungen sind dynamisch. Und dasselbe gilt auch für unsere Beziehung mit dieser göttlichen Person des Heiligen Geistes. Habt ihr euch je gefragt, warum es im Leben von Menschen, die sich alle Christen nennen, so große Unterschiede gibt? Also manche, die sich Christen nennen, unterscheiden sich eigentlich gar nicht von den Nichtchristen. Wahrscheinlich sind die gar keine Christen. Ne? Nicht überall, wo Christ draufsteht, ist auch Christ drin. Aber dann bei anderen sehen wir so etwas von der Frucht des Geistes in ihrem Leben, vielleicht sehr zaghaft. Sie tun vieles aus menschlicher Kraft, leben so im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten, begrenzen sich eigentlich selbst durch sich selbst. Und dann gibt es Christen, aus denen strömt eigentlich so dieses Leben von Jesus und seine Gegenwart und die Frucht des Geistes, Glaube und Liebe und Friede und Freude und Glauben einfach nur so aus ihnen heraus. Die haben scheinbar eine Kraftquelle in sich, die übernatürlich ist, die größer ist als sie selbst. Und Gott gebraucht diese Geschwister, um abgefahrene Dinge zu tun. Die Frage ist, warum ist das so? Warum haben Christen so unterschiedliche Erfahrungen, sage ich mal? Hat ein Christ den Heiligen Geist mehr als ein anderer Christ? Nee, die Antwort ist nein. Haben eigentlich schon drüber gesprochen. Wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und nicht irgendwie eine Energie, die mal ausrinnt und dann müssen wir sie wieder nachfüllen. Also ist nicht so, dass der eine einen Liter Heiligen Geist hat und der andere hat 5 Liter Heiligen Geist oder der eine hat 2 Kilowatt Heiligen Geist und der andere 10 Kilowatt Heiligen Geist. Die Welt ist voller Esoteriker und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dieses Denken reingezogen werden. Der Heilige Geist ist eine Person und wenn du eine Person hast, dann hast du alles von ihr. Alles andere wäre sehr makaber. Also du hast alles von ihr, wenn du eine Person hast, aber auf der anderen Seite kannst du wachsen in der Beziehung mit dieser Person. Oder du kannst auch nicht wachsen. Also wir können mit dieser Person des Heiligen Geistes auch eine oberflächlichere Beziehung pflegen oder eine tiefere Beziehung. Wir können mehr oder weniger erleben mit dieser Person. Wir können Geschenke von ihr annehmen oder nicht annehmen. Wir können diese Geschenke, diese Gaben nutzen oder nicht nutzen. Wir können der Person mehr oder weniger vertrauen. Wir können ihr mehr oder weniger hingegeben sein. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und das macht den Unterschied aus im Leben eines Christen. Die Frage ist nicht so sehr, wie viel Heiligen Geist hast du? Die Frage ist, wie viel von dir hat der Heilige Geist? Wie viel Hingabe, wie viel Vertrauen? Über wie viele Bereiche deines Lebens darf der Heilige Geist herrschen und sich ausdrücken? Also lasst uns über verschiedene Arten der Beziehung mit dem Heiligen Geist reden. Hier in unserer Stelle sehen wir 2 Arten der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Lasst uns lesen Johannes 14, Vers 17. Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Und dann sagt er, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Das sind immer 2 unterschiedliche Arten der Beziehung mit dem Heiligen Geist und das drückt sich aus in diesen Präpositionen, also bei und in. Und dann findet man eine weitere Art der Beziehung in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Da ist eine weitere Präposition dort. Da sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also drei Arten der Beziehung mit der Person des Heiligen Geistes. Ich glaube, diese Präpositionen bei und in und auf, geht es nicht um Gymnastik, dass der Heilige Geist hier bei und in und auf, das sind Bilder, glaube ich, die Beziehung ausdrücken. Wir müssen in Kontext oder in der Vorstellung von Beziehung arbeiten hier. Erste, was wir hier sehen, Jesus sagt, der Heilige Geist war bei euch oder bleibt bei euch. Heilige Geist war bei ihnen. Er war am Wirken in der Welt. Er war bei ihnen ganz besonders in Jesus. Im Prinzip, Jesus hätte sagen können, wer mich gesehen hat, hat den Heiligen Geist gesehen. Heiliger Geist ist wie Jesus, er hat sich in Jesus manifestiert. Jesus sagt, ihr kennt den Heiligen Geist, weil ihr ihn in mir am Wirken gesehen habt. Also er war bei ihnen, aber er war noch nicht in ihnen, in diesem Bild. Die Jünger waren noch unvollkommene Sünder, oder werden sie immer sein, unvollkommene Menschen, die Schuld auf sich geladen haben. Worten, Gedanken, Werken. Und Jesus war noch nicht dafür gestorben, er hatte noch nicht für diese Sünde bezahlt und sie hat die Jünger noch von Gott getrennt. Und deswegen waren sie nicht fähig, eine wirklich enge Beziehung mit dem Heiligen Geist zu erfahren, also Gott wirklich nahe zu kommen, weil unsere Schuld ist das, was uns von Gott trennt. Aber der Heilige Geist war in Jesus in irgendeiner Art bei ihnen. Aber sie konnten noch keine tiefe Gemeinschaft mit ihm eingehen, vielleicht so wie die Person, die sich im Bus neben dich setzt, so eine Art der Beziehung. Der Heilige Geist ist bei uns, bevor wir Jesus in unser Herz einladen und sein Werk der Vergebung annehmen für uns persönlich. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, sein Werk ist, dass er uns überführt und uns versucht, zu Jesus zu ziehen und uns auf Jesus hinzuweisen. Und dann sehen wir eine zweite Präposition hier, ich glaube eine zweite Art der Beziehung. Jesus sagt, er wird in euch sein, der Heilige Geist. Und das passiert bei unserer geistigen Geburt, bei unserer Bekehrung. Der Geist kommt in dich, bildlich gesprochen. Und ab dem Zeitpunkt hast du die Person des Heiligen Geistes. Da beginnt die Beziehung. Also wenn du dich ehrlich zu Jesus bekehrst, ihm deine Lebensschuld anvertraust und ihm zum Chef deines Lebens machst, dann wirst du geistlich neugeboren. Und der Heilige Geist kommt in dich und du kannst Gemeinschaft mit Gott erfahren. Und in deiner geistigen Geburt bekommst du alles vom Heiligen Geist. Hey, du hast eine Beziehung mit einer Person begonnen. Und durch den Geist Gottes hast du Einheit mit Gott und da ist Kommunikation, Gemeinschaft mit Gott. Und eigentlich ist es eine Beziehung, die so eng ist, dass man es mit Worten eigentlich gar nicht richtig ausdrücken kann. Deswegen beschreibt die Bibel das in Bildern. Der Heilige Geist kommt in dich oder er nimmt Wohnung in dir. Ist eine Beziehung, die enger ist als die Beziehung, die Abraham, der Freund Gottes und Isaak und Jakob und Mose und Josef und Johannes der Täufer gehabt haben. Und selbst enger als die Beziehung, die die Apostel gehabt hatten mit Gott, während Jesus leiblich unter ihnen war. Vor seinem Tod und seiner Auferstehung. Eine tiefe Einheit. Gott fängt an, in deinem Herzen mit dir zu kommunizieren. Er fängt an, dich zu führen. Du verstehst plötzlich die Bibel. Der Heilige Geist leitet dich in Wahrheit. Erfasst seinen Frieden, innere Heilung, Hoffnung, Lebensqualität, die du vorher nicht gekannt hast. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und wir sagen, wow, das ist gut. Und Gott sagt, ja, das stimmt, aber ich habe noch mehr. Es gibt noch eine weitergehendere und eine aufregende Art der Beziehung mit dem Heiligen Geist, bei der wir nicht nur diese Gemeinschaft mit Gott erfahren, sondern auch zusätzlich noch seine Zurüstung und seine Stärkung für unser Leben und unseren Dienst und unseren Kampf gegen die Sünde. Und diese dritte Art der Beziehung sehen wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, wir haben es schon gelesen, da sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und diese Auferfahrung mit dem Heiligen Geist wird oft auch in der Bibel bezeichnet mit erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Manche nennen zumindest die erste Auferfahrung mit dem Heiligen Geist die Taufe, den Heiligen Geist oder die Geisttaufe. Will ich nicht zu sehr drauf aufhängen oder zu viel Zeit damit verbringen. Geisttaufe ist eigentlich ein Begriff, der von Johannes dem Täufer geprägt wurde. Er hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der ist stärker als ich und ich bin gar nicht würdig, den seine Schuhe zuzubinden. Und er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und Apostelgeschichte 1, Vers 4, da lesen wir, als Jesus mit den Jüngern zusammen war nach seiner Auferstehung, da befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Also bezieht sich offensichtlich auf das, was Johannes gesagt hat. Lukas 24, Vers 49, da sagt Jesus auch wieder, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und das ist zu Pfingsten passiert, das ist ganz klar. Also Kraft aus der Höhe empfangen, also entweder ist Kraft aus der Höhe empfangen dasselbe wie die Taufe mit dem Heiligen Geist, oder es ist zumindest beides gleichzeitig passiert, nämlich zu Pfingsten. Paulus verwendet dieses Wort Taufe im Heiligen Geist etwas anders, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, im Vers 13. Da sagt er, denn in oder mit ist dasselbe Wort wie in den anderen Stellen. Also in oder mit einem Geist sind wir alle zu oder in einen Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Sie sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also wir lernen da, dass die Taufe in oder mit dem Heiligen Geist die Taufe in den Leib Christi ist. Das ist ein Aspekt der Pfingsterfahrung der Jünger, dass sie zu einem geistlichen Leib getauft wurden. Sie wurden der Leib Christi zu Pfingsten. Das war die Geburtsstunde der Gemeinde. Also individuelle Christen wurden eins gemacht in dem Heiligen Geist und eins gemacht mit Jesus. Und das ist gleichzeitig passiert mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder dieser Auferfahrung oder dieser Zurüstung mit der Kraft aus der Höhe. Oder es könnte natürlich auch sein, dass Paulus dasselbe Wort für eine bisschen andere Erfahrung gebraucht als Johannes der Täufer und Jesus. Wenn das so wäre, dann wären die Jünger zu Pfingsten vom Heiligen Geist in den Leib Christi getauft worden und gleichzeitig mit dem Heiligen Geist getauft werden, wenn das die Taufe, diese Auferfahrung bedeutet. Ich persönlich bevorzuge die erste Variante, aber wie gesagt, wir hängen uns nicht auf Worten auf. Manche hängen sich sehr auf diesen Worten auf und das wollen wir heute nicht tun. Uns geht es um die Erfahrung, ganz egal wie du es nennst. Aber eine stärkende Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Und das sehen wir, dass das passiert ist mit den Jüngern zu Pfingsten. Die Jünger waren nach Pfingsten nicht mehr dieselben wie vor Pfingsten. Vor Pfingsten waren die Jünger Angsthasen und haben sich eingesperrt und sich versteckt. Nach Pfingsten sind sie rausgegangen und haben mutig gepredigt und das Evangelium verkündigt, ganz egal, was es gekostet hat. Wir sehen diese Zurüstung durch den Heiligen Geist auch im Leben von Jesus selbst. Als Jesus getauft wurde von Johannes dem Täufer, kam der Geist Gottes auf ihn Und dann lesen wir in Lukas 4, Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und aus dieser Kraft des Heiligen Geistes hat er seinen Dienst getan. Also Gott, der Vater, hat ihn zugerüstet für seinen Dienst auf dieser Erde. Also es ist nicht so wichtig, wie wir diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist nennen. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir sie absolut notwendig brauchen. Und dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, diese Auferfahrung mit dem Heiligen Geist, das ist Gottes Antwort für ein gelungenes, erfolgreiches, starkes christliches Leben, ein siegreiches Leben. Seine Kraft in uns und nicht unsere Kraft. Das ist die Gottes Antwort auf unsere Kämpfe gegen Sünde und gegen unsere Selbstsucht und mit unserer Schwachheit. Es sind nicht unsere Versuche aus eigener Kraft, da siegreich zu sein oder mich selbst zu ändern. Irgendwie so ein 5-Punkte- oder 10-Punkte-Programm, das ich mir setze und das ich hier eifrig abarbeite mit all meiner Kraft. Es geht nicht nur um äußerliche Veränderung. Nee, Gottes Antwort ist, dass wir zugerüstet werden und erfüllt werden mit der Person des Heiligen Geistes. Dass er unser Leben ausfüllt. Dass wir in eine tiefere Abhängigkeit und in tieferes Vertrauen zu ihm hinwachsen. Dass wir uns nach ihm ausstrecken und um seine Stärkung bitten. Das ist die Kraft in unserem Leben. Epheser 3, Vers 16, da betet Paulus für die Epheser und er sagt, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Oh Mann, das ist, was ich brauche. Seine Kraft. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin und knatschig bin und ungeduldig bin und gereizt bin, oh Herr, auch deine Hilfe. Wenn ich Menschenfurcht habe, hier mit anderen über das Evangelium zu reden. Seine Kraft, nicht meine Kraft, irgendwas, was ich in mir hier versuche, so, mich selbst zu motivieren oder sowas. Es ist eine Erfahrung der Zurüstung von Gott her. Und das ist, was die Jünger zu Pfingsten erfahren haben in der Apostelgeschichte 2. Und oft machen Menschen diese Erfahrung gleichzeitig mit der Erfahrung ihrer neuen Geburt. Also die In- und die Auferfahrung, um bei den Worten zu bleiben, zur gleichen Zeit. Aber manchmal ist es auch zeitlich getrennt, dass die Menschen die Erfahrung machen, der Heilige Geist kommt zuerst in sie und dann wird ihnen erst bewusst, ja, dass Gott mehr tun möchte in ihr Leben und wirklich Raum einnehmen will, ihr Leben einnehmen will, ihr ganzes Leben. Und dann machen sie erst diese Auferfahrung, irgendwann später. Und dann immer wieder und immer wieder. Ist auch wichtig. Ist nicht eine punktuelle, einmalige Erfahrung. Sehen wir in der Apostelgeschichte auch. Im Kapitel 2 in der Apostelgeschichte kam der Geist Gottes auf die versammelten Jünger, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann tritt der Petrus hier raus aus ihrem Obergemach, wo sie sich versteckt haben und eingesperrt haben. Und er tritt mutig vor tausende Menschen und bezeugt Jesus. Und 3000 Leute bekehren sich. In der Apostelgeschichte 3 gehen dann Johannes und Petrus in den Tempel und da sitzt dieser gelähmte Mann im Tor des Tempels und Gott heilt ihn durch den Petrus. Und ein Riesenauflauf ist da und Petrus predigt ein zweites Mal. Und wir lesen, dass sich allein 5000 Männer bekehrt haben. Das ist eine riesige Erweckung. Apostelgeschichte 4 sehen wir, dass das den jüdischen Leitern nicht ganz geheuer war und die haben sich bedroht gefühlt und sie lassen den Johannes und den Petrus festnehmen. Und sie bedrohen die beiden und sagen, hey Leute, wenn ihr noch einmal im Namen Jesu predigt, dann werden wir euch wehtun. Meine eigene Übersetzung, aber im Wesentlichen, das ist, was sie getan haben. Sie haben sie bedroht. Und dann haben sie wieder freigelassen. Und was haben die zwei gemacht? Die sind zur Gemeinde gegangen. Und dann haben sie gemeinsam gebetet um Freimut das Wort Gottes weiter zu verkündigen und dass der Herr es mit seinen Zeichen bestätigt. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 4, Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Wow, so stark war die Gegenwart Gottes da. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also der Herr hat sie zugerüstet für ihren Dienst. Sehen wir, dass es eine fortwährende Erfahrung ist, nicht eine einmalige Erfahrung. Ich meine, zumindest Johannes und Petrus waren zu Pfingsten dabei und waren hier dabei und sie wurden zweimal, beide Male erfüllt mit dem Heiligen Geist und wieder zugerüstet, neu zugerüstet. Alle wurden erfüllt mit dem Geist, lesen wir hier. Also diese Erfahrung der Zurüstung durch den Heiligen Geist ist nicht ein einmaliges Ereignis oder so ein punktuelles Ereignis, eine punktuelle Erfahrung. Ja, vielleicht ist das eine Mal, das erste Mal, wie der erste Kuss in deinem Leben. Und wenn du willst, kannst du der Erfahrung einen eigenen Namen geben, von mir aus die Kusstaufe oder was immer du willst. Aber hoffentlich ist es nicht der letzte Kuss, sondern immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und genauso ist es mit dieser Zurüstungserfahrung durch den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Zurüstung Gottes, die Kraft Gottes jeden Tag neu. Wir müssen uns jeden Tag danach ausstrecken. Du kannst es jeden Tag beten, wenn du aufwachst, sagen, Herr, hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung, reinige mich und fülle mich und hilf mir und stärk mich diesen Tag. Und dich ihm anvertrauen und ihm anbefehlen. In Epheser 5,18 steht, werdet voll Geist. Und das ist eine andauernde Zeitform. Also eigentlich bedeutet es so viel wie, werdet ständig voll Geist. Eine fortwährende Erfahrung. Das sollte ein Dauerzustand sein. Dass wir nicht voll sind mit uns selbst, mit unserem Ego, mit unserem eigenen Leben, sondern dass wir voll sind mit dem Heiligen Geist. Das heißt, dass die Person des Heiligen Geistes in uns Raum hat, dass sie sich ausbreiten darf, dass er uns geben darf, was er will, dass er uns führen darf, wie er will, dass er seine Frucht in uns hervorbringen darf, dass er sein Leben durch uns leben darf. Heiliger Geist lebt sein Leben durch uns. Oder wenn es euch besser gefällt, dass Christus, der als Gott durch den Heiligen Geist in uns lebt, sein Leben durch uns leben darf. Na, manche bevorzugen das eine, andere das andere. Charismatiker reden eher davon, dass der Heilige Geist in uns wohnt und die weniger Charismatischen betonen dann mehr, dass Christus in uns wohnt. Und wisst ihr was, beides ist biblisch. Jesus hat gesagt, ich komme zu euch. Der Heilige Geist wird in euch sein. Er kommt zu uns durch den Heiligen Geist. Und das Interessante ist, dass die charismatischen und nicht charismatischen Autoren unterschiedliche Begriffe verwenden, aber im Wesentlichen die gleiche Erfahrung beschreiben. Ian Thomas zum Beispiel hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das innewohnende Leben Christi. Alles von ihm, in allem von mir. Eins meiner Lieblingsbücher. Und er schreibt, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet nichts weiter als seine ganze Persönlichkeit, Christus, der alles in allem ist, durch den Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen. Es geht um den Grundsatz eines ausgetauschten Lebens. Nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Galaterbrief 2,20. Diesen Begriff ausgetauschtes Leben, das war auch der Begriff, den der Hudson Taylor, dieser bekannte China-Missionar, gebraucht hat. Ich tausche mein Leben gegen sein Leben. Ausgetauschte Leben. Ian Thomas schreibt auch in dem Buch, wie viel wird Jesus Christus durch dich tun können? Alles. Einzig und allein das Maß deiner Verfügbarkeit ihm gegenüber wird sein Handeln durch dich einschränken und begrenzen. Dann zitiert er Kolosser 2, die Verse 9 und 10. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollkommen in ihm. Martin Lloyd-Jones schreibt über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und er schreibt, das ist die Erfahrung, in der dir die Realität der göttlichen Gegenwart klar wird, so klar wie nie zuvor. Vance Havner schreibt, es gibt nur ein christliches Leben, das je gelebt wurde und er, Jesus, will es in dir leben. sein Leben, das er vor 2000 Jahren in seinem Leib gelebt hat, will er heute durch dich leben. In Kapitel 10, im Vers 10, hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und dass sie es in Überfluss haben. Also sein Leben in uns und durch uns, Leben in Überfluss. Ich habe unlängst auch ein Buch gelesen von Lloyd Pulley, das ist ein Calvary Chapel Pastor an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Der hat ein Buch geschrieben über den Heiligen Geist und der Titel des Buches war Unter seinem Einfluss. Es drückt schön aus, worum es geht. Unter seinem Einfluss. Und er schreibt, was immer deine Seele ausgetrocknet hat, Klammer, Verwirrung, Depression, Entmutigung, Frustration, Einsamkeit, Angst oder Zweifel, was immer deine Seele ausgetrocknet hat, komm zu Jesus. Lass alles andere sein und trinke tief von der Ressource, die er bereitstellt. Lass ihn dich zufriedenstellen und du wirst sein Leben in Überfluss erfahren, das aus der Tiefe deines Herzens kommt. Er wird dein Leben verändern. Es ist sein Werk in dir. In Johannes 4 hat Jesus zu der Samariterin gesagt am Jakobsbrunnen, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und Jesus sagte, wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ich lese nochmal Epheser 5 vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen. Epheser 5, mal ein bisschen diesen Kontext lesen, dieser Stelle, wo es heißt, werdet voll Geist, werdet ständig voll Geist. Epheser 5, Vers 15. Oder ab Vers 15 lesen wir bis Vers 20. Da steht, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, also wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Christus Jesus. Also die Tage sind böse, das Leben ist hart, die Herausforderungen sind überwältigend, mein Fleisch ist schwach, der geistige Kampf tobt, wir haben Sorgen, wir haben Angst, oh Mann, es ist schwer, ein Zeuge Jesu zu sein. Was ist die Antwort? Wohin läufst du um Hilfe oder um Beistand in diesen Zeiten? Wir sehen einen interessanten Kontrast hier in diesen Versen, oder? Er sagt, werdet nicht voll Alkohol, sondern werdet voll Heiligen Geist. Warum saufen Leute? Um Sorgen zu vergessen, manchmal. Andere saufen, um irgendwie locker zu werden und frei zu werden. Oder um froh zu werden. Andere trinken sich Mut an. Andere haben dann erst die Freiheit zu singen. Leider Gottes. Ist nicht schön anzuhören. Paulus sagt, der Flaschengeist ist der falsche Geist. Er sagt, wendet euch ab von der falschen Quelle. Werdet voll Geist, nicht voll Alkohol. Wendet euch ab von dem Alkohol und wendet euch an den Heiligen Geist. Hey, der kann euch alles geben und viel besser und viel mehr, als der Alkohol euch je geben kann. Was immer der Alk euch für eine Freude oder Frieden oder Beruhigung gibt, der Heilige Geist viel mehr zur Fülle. Den echten Frieden und die echte Freude und die echte Kraft und echte Freiheit, echten Mut. Und der Heilige Geist versklavt uns nicht wie Alkohol oder Drogen das tut, sondern er wird uns wahrhaft frei machen. Wenn jemand besoffen ist, ist er kontrolliert vom Alkohol, kontrolliert von der Droge. Wenn jemand voll mit Heiligen Geist ist, ist er kontrolliert von dem Heiligen Geist. Darum geht's. Und wir sehen in den Versen auch Hinweise, wie wir voll Geist werden können. Nämlich indem wir uns auf ihn ausrichten. Unsere Gedanken, unseren Mund mit seinem Wort, mit Psalmen, mit geistigen Liedern füllen. Wir können sagen, indem wir ihm Platz einräumen in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Leben. Lloyd Pulley schreibt in seinem Buch: In Jesus sind wir schon befreit von Tod und Verdammnis der Sünde, der Macht Satans, der Herrschaft der Sünde und des Fleisches, dem Druck, sich der Welt anzupassen. Verstehst du, dass die Fähigkeit, die Kraft bereits in dir ist, die Angewohnheit zu rauchen zu brechen, deinen Zorn unter Kontrolle zu kriegen, diese gottlose Beziehung abzubrechen? Ist dir bewusst, dass du bereits völlig befreit wurdest? Kraft und Freiheit sind heute dein in Christus. Die Frage ist, weißt du das und lebst du in dieser Wahrheit? Und es geht nicht nur um eine Erfahrung für mich persönlich, zu meinem Vorteil, sondern auch durch mich zum Vorteil von anderen. In Johannes 7 hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann das Kommentar von Johannes dazu. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also es geht um ein Überfließen. Du und ich, wir sollten sein wie ein Glas. Ein Glas, das du füllst und füllst und füllst und füllst, bis es ganz ausgefüllt ist und überfließt. Das, was da drin ist in dem Glas, fließt über. Das Glas kann es nicht mehr beinhalten und begrenzen. Und das will Jesus durch den Heiligen Geist in dir machen. Er will Raum einnehmen. Er will dich ausfüllen. Dich füllen mit seiner Frucht, mit der Liebe, mit Frieden, mit Freude, mit Selbstbeherrschung, mit Geduld, mit seiner Kraft, mit seinem Leben. So sehr ausfüllen, dass du es gar nicht mehr für dich behalten kannst. Und dass diese Frucht des Geistes über dich auf andere überfließt. Und du anfängst, andere zu lieben und anderen zu dienen und sie zu ermutigen und Lobpreislieder zu singen. Du kannst es gar nicht mehr für dich behalten. Und denkst du, dass es einen Unterschied machen würde in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, im Arbeitsplatz, wenn Jesus überfließt aus dir heraus, sein Leben aus dir? Und du kannst es gar nicht für dich behalten, was Jesus für dich getan hat. Du kannst nicht schweigen von dem. Das wird die Welt berühren. Das wird die Welt für Jesus erreichen. Jesus wird die Welt für sich erreichen durch uns. Schaut euch die Jünger an. Die Jünger waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Versagern. Streithälse, Jesusverleugner, Größenwahnsinnige, Feiglinge. Und dann kommt der Heilige Geist auf sie und erfüllt sie. Und innerhalb von kurzer Zeit, von wenigen Jahren, haben sie die ganze Welt für Jesus erreicht. Absolut übernatürlich. In der Apostelgeschichte 4 lesen wir, als sie, diese Leiter Israels, die Johannes und Petrus verhaftet hatten, als sie die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien. Nee, die haben nicht Theologie studiert. Da verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist der Schlüssel. Sie waren mit Jesus. Und Jesus war in ihnen und sie haben zugelassen, dass Jesus ihr Leben füllt. Ihr Leben war mit ihm erfüllt. Dasselbe gilt für dich und für mich. Hey, du, sei mit Jesus. Verbring Zeit mit ihm. Lass ihn dein Leben füllen. Streck dich aus nach der Erfüllung mit seinem Heiligen Geist. Gib ihm Raum. Gib dich ihm hin. Und er wird die Welt erreichen durch dich und durch dich berühren. Wisst ihr, was ein guter Indikator ist, wie voll du mit Heiligem Geist bist, wie viel Raum du ihm gibst? Deinem Herzen? Beobachte das, was aus deinem Leben herausfließt. Was fließt über? Was kommt aus dir heraus, aus deinem Mund, aus deinem Leben? Ist es viel von dir selbst? Oder ist es Jesus? Ist es der Heilige Geist und das, was er in unser Leben bringt? Chuck Smith schreibt in seinem Buch Living Water, also lebendiges Wasser. Vor Jahren hörte ich einen Prediger sagen, dass die größte Kapazität des Menschen seine Fähigkeit ist, Gott zu beherbergen. Aber wenn man die Schrift liest, entdeckt man, dass die größte Kapazität des Menschen nicht ist, ein Gefäß zu sein, das Gott beinhaltet, sondern ein Gefäß zu sein, durch das Gott ausgegossen wird in die Welt um uns. Das ist echte Herrlichkeit. Wenn wir nicht nur erfahren, dass Christus in uns ist und diese wunderbare Gemeinschaft, sondern dass es durch uns noch rausfließt und überfließt und andere Menschen berührt und sie zu Jesus finden und auch wieder gefüllt werden und das Reich Gottes breitet sich aus und wow, sein Leben fließt über. Also drei Arten der Beziehung mit der Person des Heiligen Geistes. Heilige Geist bei uns, in uns, auf uns. Beispiel. Sagen wir ein Auto. Ein Auto kann neben der Zapfsäule einfach stehen. Eine Art der Beziehung. Zweite Art der Beziehung ist, du tankst und das Benzin kommt in das Auto. Dritte Art der Beziehung ist, du drehst den Zündschlüssel um und da findet eine Explosion statt. Da ist Kraft. Das Benzin in dem Auto gibt dem Auto Kraft. Vielleicht ist es ein blödes Beispiel, wenn wir über Beziehung reden eigentlich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dieses esoterische Denken reinkommen. Flüssigkeit oder so irgendwas. Ja, einfach eine Person, Beziehung mit einer Person. Du kannst neben der Person sitzen, an der Bushaltestelle, das ist eine Art der Beziehung. Du kannst die Person heiraten, eins werden mit ihr, das ist eine tiefere Art der Beziehung. Und dann vielleicht legt diese Person ihren Arm um deine Schulter und schiebt dir ein bisschen an, leiht dir ein bisschen von ihrer Kraft. Dritte Art der Beziehung. Frage ist, wo stehst du in diesem Bild heute Morgen? Stehst du noch daneben? Bist du noch skeptisch Jesus gegenüber und hast du ihm noch nicht aufgemacht, dein Herz? Dann bete ich, dass der Heilige Geist sein Werk tut und dich überführt und dich zu ihm zieht. Bist du an dem Punkt, wo du weißt, okay, ja, ich weiß, Jesus ist da, der Heilige Geist wohnt in meinem Herzen, aber Mann, ich fühle mich so trocken und so müde und so ausgelaugt und so kraftlos. Dann bitte ihn um eine neue Erfüllung. Öffne ihm neu dein Herz, dass er dich ausfüllt und zurüstet. Wie empfangen wir diese Zurüstung vom Heiligen Geist? Ja, genauso wie wir unsere Errettung empfangen. Wie passiert denn das? Erstens, indem wir uns Jesus zuwenden, wir sagen Umkehr dazu. Zweitens, dass wir uns ihm hingeben. Und drittens, durch Glauben. Dass ich einfach sage, okay, Jesus, ich glaube, du bist gestorben für meine Schuld und ich empfange das, ich nehme das an, für mich persönlich. Du kannst es nicht verdienen, du musst nichts leisten, es ist ein Geschenk. Du musst es nur im Vertrauen annehmen. Oder um bei dem anderen Bild zu bleiben, stell dir vor, eine Quelle, die aus dem Felsen hervorsprudelt. Das ist das Wasser. Quelle ist Jesus. Wende dich zu ihm hin, mach den Mund auf und trinke, empfange. Das ist, wie wir gefüllt werden mit Heiligem Geist. In Lukas 11 hat Jesus gesagt, ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch, Der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch, wenn er um ein Ei bete, wird er ihm doch nicht einen Skorpion geben. Hey, ihr Väter, wenn euer Sohn oder eure Tochter euch um was Gutes bittet, werdet ihr ihnen nichts Schlechtes oder nichts Böses geben. Und Jesus sagt weiter, wenn nur ihr, die ihr böse seid, im Vergleich zu Gott, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Also so einfach ist es. Einfach im Glauben bitten und im Glauben empfangen. Wer bittet, der empfängt, sagt Jesus. Na, manchmal haben wir nicht, weil wir nicht bitten. Jakobus sagt uns das, gell? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Warum bitten wir nicht? Manchmal sind wir selbstgenügsam, stolz. Ian Thomas schreibt dazu, wenn in deinem Leben eine Situation auftaucht, die du nicht aus der Hand geben willst und in der du nicht anerkennen willst, dass Christus, der in dir ist, hierfür völlig genügt, dann stehst du außerhalb seines Willens. Also manchmal bitten wir nicht, weil wir selbst genügsam sind oder selbst die Kontrolle behalten wollten und Gott nicht reinreden lassen wollen in unserem Leben. Manchmal bitten wir nicht, weil wir Angst haben. Weil andere, die sich Christen nennen und von Geisttaufe reden, völlig verrückte Dinge machen und das ist mir zu abgefahren. Da habe ich Angst davor. Oh, oh, das will ich nicht. Man muss keine Angst haben. Ist eine gute Gabe. Der Vater gibt gute Gaben, haben wir gelesen. Manchmal bitten wir nicht, weil wir uns nicht würdig fühlen. Ich bin Sünder, ich verdiene doch gar nicht, dass Gott mich ausfüllt. Es ist Gnade, es ist ein unverdientes Geschenk. Manchmal bitten wir nicht, weil wir Zweifel haben. Manchmal bitten wir nicht, weil wir wenig von Gott erwarten, weil wir schlicht und einfach kleingläubig sind. Ich möchte euch und mich, uns alle heute einladen, all diese Hindernisse in unserem Kopf und in unseren Herzen beiseite zu räumen und uns einfach ehrlich nach ihm auszustrecken. Lass mal alles beiseite und trachte einfach nach ihm. Trachte einfach danach, ihn zu lieben. Dir selbst zu sterben und allem anderen, was dich bewegt, um in ihm und erfüllt von ihm und für ihn allein zu leben. Wend dich an ihn und bitt ihn, dass er dein Leben ausfüllen und dass er dich zurüstet. Wir wollen Zeit geben zu beten, heute zum Abschluss. Und ich möchte euch aber herausfordern, sucht nicht irgendeine Erfahrung, sondern sucht ihn. Streck dich danach aus, ihn zu kennen, dir seiner Gegenwart bewusst zu sein und gib dich ihm völlig hin, dass er seinen Willen durch dich tun kann. Beim Heiligen Geist geht es nie um uns oder um ein selbstsüchtiges Ziel oder irgendwie eine Erfahrung oder so ein Kick für mich persönlich, irgend so ein Trip. Das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist immer, dass er uns ausfüllt, dass er uns zurüstet, seinen Willen zu tun. Zurüstung ist immer zum Dienst an anderen, also für andere. Und das Ziel ist immer Jesus. Jesus ähnlicher zu werden, ihm Ehre zu bringen. Selbstsüchtige Motivation ist hinderlich. Das bewirkt genau das Gegenteil, nämlich das betrübt den Heiligen Geist. Und warum sollte mich Gott für was zurüsten, was er nicht will? Warum soll Gott mich zurüsten, mein eigenes Ding zu drehen? Das ist nicht sein Ziel. Deswegen sind wir oft so kraftlos, weil wir unser eigenes Ding drehen, statt sein Ding, ihm sein Ding durch uns drehen zu lassen. Lloyd Pulley schreibt, so wie der Heilige Geist auf Stephanus und diese frühen Gläubigen in der Apostelgeschichte gekommen ist, wird er auch auf jeden von uns kommen, wenn wir ihm täglich unser Leben ausliefern. Das Problem ist, dass viele von uns nach etwas anderem suchen. Wir suchen nach einer bestimmten Erfahrung oder einem bestimmten Gefühl, auf das wir vertrauen können, statt einfach gewillt zu sein, sich seiner Gegenwart hinzugeben. Aber hingegeben sein ist der Schlüssel für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und Lloyd-Jones schreibt, immer wenn der Herr Jesus Christus nicht im Zentrum ist, und unser Alles in allem betrübt aus dem Geist. Er ist gekommen, um ihn zu verherrlichen, und immer wenn wir versagen, das zu tun, betrübt aus dem Geist. Also es geht um Jesus, nicht um irgendeine Erfahrung, um ihn, um sein Leben. Was können wir erwarten, wenn wir um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten, um diese Auferfahrung mit dem Heiligen Geist? Ja, manchmal sehen wir in der Schrift, dass Gott geistliche Gaben schenkt, wenn das passiert. Andere Male gibt es gar keine sichtbaren Zeichen. Es gibt Zeugnisse von Leuten, die sagen, wow, berichten von einer spektakulären, emotionalen Erfahrung. Andere spüren gar nichts. Merken erst im Lauf der Zeit oder im Lauf des Tages, wow, ich habe eine neue Motivation in mir und ich habe neue Kraft, anderen zu helfen und von Jesus zu erzählen. Und ich werde geduldiger und barmherziger und liebevoller und ich habe da einen neuen Hunger nach Gottes Wort und nach seinen Gaben. Gott ist eine Person und wir haben schon viel oft gesagt, er wirkt auch ganz persönlich mit uns. Es wird von Person zu Person unterschiedlich anfühlen und unterschiedlich sein und es wird bei derselben Person nicht jedes Mal gleich sein. Aber Jesus hat gesagt, wenn wir bitten, dann werden wir empfangen. Und wenn der Heilige Geist unser Leben füllt, dann rüstet er uns zu und macht uns Jesus ähnlich und gibt uns Kraft, um seine Zeugen zu sein. Wir wollen jetzt einfach Gelegenheit geben zum Gebet. Such nicht eine Erfahrung, sondern such ihn, streck dich aus nach ihm. Vielleicht können wir ein Lied singen, so um unser Herz zu bereiten, um uns auf ihn auszurichten. Und vielleicht kannst du persönlich dieses Gebet einfach in deinem Herzen zu ihm sagen und sagen, Herr, danke, dass du da bist und dass du mich zurüsten willst und dass du mich stärken willst, dein Zeuge zu sein. Und ich öffne mich jetzt dir einfach. Ich bitte dich voll Glauben, dass du deinen Geist über mich oder dass du mich mit deinem Geist füllst, mit deiner Gegenwart, mit mehr von dir. Also er ist ja da, aber wir wollen ihm Raum geben, dass er uns füllt. Danke, Herr. Ich nehme das an, was du mir gibst. Und dann nach diesem Lied, wenn irgendjemand es am Herzen hat und einfach Gebet möchte, nicht nur selber beten, sondern auch möchte, dass jemand anderer ihn segnet und Bruder, eine Schwester für ihn betet und um diese Ausfüllung mit dem Heiligen Geist betet, dann mach mal so, steh einfach auf und dann können die, die um dich rumstehen, das wahrnehmen und einfach die Hände auflegen und für dich beten. Einfaches Gebet. Herr, segne meinen Bruder, meine Schwester, füll ihn mit deinem Geist. Rüst ihn zu, Heiliger Geist, fall auf ihn. Und lass uns einfach uns nach ihm ausstrecken. Mit Erwartung, mit Zuversicht. Ohne Vorurteile, ohne diese ganzen Hindernisse, einfach nach ihm ausstrecken. Und was immer er tut, ist gut. Okay, lasst uns diese Zeit nehmen und